Hier ist Radio Nordpol. Wir berichten euch heute vom 14. Prozesstag gegen die 5 angeklagten PolizeibeamtInnen, die am Einsatz um den getöteten Mohamed Lamine Dramé im August 2022 beteiligt waren. Zuerst möchten wir an den 39-jährigen Mann erinnern, der am Donnerstag, den 6. Juni 2024, in Polizeigewahrsam in Dortmund verstorben ist. Warum dieser nicht in ein Krankenhaus gebracht worden ist, nachdem der wohnungslose Mensch Zeichen einer starken Lungenentzündung aufwies, bleibt offen. Der Polizei Dortmund scheint der ausstehende Haftbefehl gegen den Menschen ein wichtigeres Anliegen gewesen zu sein als unmittelbare medizinische Hilfe. Am 14. Prozesstag hat überraschend die angeklagte Polizistin ausgesagt, die den Taser gegen Mohamed eingesetzt und damit die statische Lage in eine dynamische verwandelt hat. Ihre Aussage dokumentiert, dass die Intention dieser Handlung genau darin bestand, eine Dynamisierung zu erzeugen. Zwei weitere Aussagen kamen von zwei Mitarbeitenden der Jugendhilfeeinrichtung. Wieder bezeugte die Art und Weise, wie deren Befragung durchgeführt wurde, eine strukturelle Differenz zum Umgang mit polizeilichen BerufszeugInnen. Die Glaubwürdigkeit ziviler ZeugInnen steht vor Gericht viel mehr in Frage. Außerdem hat es eine bemerkenswerte Prozesserklärung der Verteidigung gegeben, die direkt auf die kritische Prozessberichterstattung und kritische Gegenöffentlichkeit gezielt hat. Zum ersten Mal ist die umkämpfte politische Dimension dieses Prozesses im Gerichtssaal aufgeschieden. Im Interview mit Britta Rabe vom Grundrechtekomitee und einer Person von Arbeitskreis kritischer JuristInnen Köln wird deutlich, dass die Angeklagte, die den Taser gegen Mohamed eingesetzt hat und damit die Kaskade an Gewaltmitteln in Gang gesetzt hat, die in einer Erschießung endete, intendierte, die statische Situation zu dynamisieren. Die Befragung im Prozess hat leider nicht darauf gezielt, diese Intention und das Einsatzvorgehen kritisch zu hinterfragen.
Zum einen haben wir eben die Angeklagte gehört, die ausgesagt hat, so ein wenig wie vom Blatt gesprochen. Also sie hat halt sehr, sehr stark in formalisierter Sprache gesprochen und eigentlich nicht, wie man das erwarten würde, ja, dass man einfach frei spricht. Das hatte jetzt erstmal so einen Eindruck vermittelt, dass sie auf jeden Fall sich so ganz gut vorbereitet hat. Das können wir ja für die anderen Aussagen der Angeklagten natürlich auch annehmen wenigstens. Und dann hat sie berichtet, dass sie das große Pfefferspray angewendet hat, auch auf Anweisung hin, und die halbe Flasche auf Mohamed gesprüht hat, nicht auf die Augen, sondern in seine Richtung. Und so lange gesprüht hat, bis eine Reaktion eingetreten ist und er hat sich dann irgendwann bewegt. Und da ging es eben weiterhin in der Aussage sehr stark darum, ob das ein angemessenes Mittel und angemessener Einsatz ist, inwieweit sie vorbereitet wurde und wie die Polizei allgemein zu solchen Anlässen reagiert und welche Erfahrungen es damit gibt.
Ich fand dabei sehr eindrücklich, dass sie betont hat, dass sie so lange gepfeffert hat, bis eine Reaktion kommt und dass ihr das von vornherein klar war, als dass das das Ziel war und dass auch das Ziel war, die Augen zu treffen. Auch, dass sie das Messer nicht gesehen hat, kam heute nochmal raus, also auch erst relativ spät und auf Nachfrage, aber sie selbst hat ihren Pfefferspray-Einsatz damit begründet, dass die Person mit einem Messer bewaffnet war, hat aber das Messer nie gesehen selber.
Ja, ich fand es noch sehr bemerkenswert, dass sie gesagt hat, zu welchen Anlässen oder was man sich davon verspricht, dieses Pfefferspray einzusetzen. Und das ist das eine, was jetzt immer wieder gesagt wurde. Menschen fassen sich in die Augen, reiben sich die Augen, dann sozusagen werden die Hände frei. Und sie hat aber außerdem gesagt, dass Menschen aus der Situation raus wollen. Und das ist ja ganz entscheidend, dass das eine Motivation ist, das Pfefferspray zu nutzen. Und das ist ja genau das, was Mohamed auch gemacht hat, dass er eben aus der Situation raus wollte. Und da hätte man noch mehr einhaken können. Das wurde aber gar nicht hinterfragt von keinem der Prozessbeteiligten heute.
Es wurde auch nur angedeutet, da fand ich auch schade, dass da nicht mehr nachgefragt wurde, wie das schon mal in anderen ähnlichen Situationen schon mal passiert ist. Also es wurde gefragt, ob es vergleichbare Situationen gab. Das wurde bejaht von der Angeklagten, aber nur, sie hat nur sehr schwammig gesagt, dass es sonst immer funktioniert hat. Was genau funktioniert, ob sie damit meint, dass, ob sie mit funktioniert meint, dass sie die Augen getroffen hat, ob sie mit funktioniert meint, dass die Person entwaffnet wurde, ob sie mit funktioniert meint, dass diese suizidale Situation aufgelöst wurde, das ist alles heute nicht zur Sprache gekommen. Sie hat auch dann immer nur sehr knapp und schwammig geantwortet und ich denke, das wäre auch nochmal wichtig gewesen.
Ein weiterer relevanter Punkt der Befragung der Angeklagten betraf die Absprachen, die nach dem Einsatz stattgefunden haben. Hier zeigte sich, dass die Aussagen der Angeklagten fragwürdig sind. Außerdem diskutieren die beiden GesprächspartnerInnen die Aussagen der beiden zivilen ZeugInnen der Jugendhilfeeinrichtung. In diesen wird deutlich, dass die Polizeieinsatzstrategie im Gericht problematisiert werden kann und dass die Stimme der zivilen ZeugInnen im Raum verdeutlichen, wie die Aussagen der PolizistInnen von der Gewalt abstrahieren.
Auffällig war ja auch noch, dass Bezug genommen wurde auf Ihre erste Befragung, die ganz kurz nach der Tat stattgefunden hat. Wollt ihr dazu vielleicht noch kurz was sagen?
Sie wurde gefragt, wie lange die Befragung war, woraufhin sie antwortete 2 bis 3 Stunden. Und auch wurde sie gefragt, wie lang das Protokoll ist, woraufhin sie vermutete 3 bis 4 Seiten. Dann wurde sie darauf hingewiesen, dass das Protokoll nur 1,5 Seiten lang ist und wie das denn sein kann, wenn sie doch so lange befragt wurde. Außerdem wurde sie gefragt, ob ihr Fragen gestellt wurden, was sie bejaht hat. Und dann gesagt, wie kommt es dann, dass im Protokoll keine Fragen stehen? Hatte sie auch keine Antwort zu.
Heute ist ja nochmal sehr deutlich geworden, im direkten Vergleich, wie verschieden die Befragung von PolizistInnen, eben auch einer der Angeklagten, und zivilen ZeugInnen ist. Denn der zweite Teil des Prozesstags bestand ja aus 2 Aussagen von ZeugInnen, die nämlich Mitarbeitende der Jugendhilfeeinrichtung sind. Dann würde mich interessieren, wie sich deren Perspektive auf den Tag, an dem Mohammed getötet wurde, dargestellt hat und wie die beiden Zeuginnen auch diese Ereignisse und ihre Rolle darin vielleicht auch im Nachgang reflektieren.
Ja, die beiden ZeugInnen der Einrichtung, die waren in der Situation, kannten beide Mohammed, hatten vorher mit ihm zu tun. Also soweit sie in der Woche mit ihm zu tun hatten, Ausflüge berichtet, dass er schon so ganz gut drauf war, aber auch sehr in sich gekehrt und sehr zurückgezogen. Und haben auch noch mal davon berichtet, dass er ja vorher zur Polizei gegangen ist und auch selbst in eine Klinik dort untersucht worden ist und sie ihn aber wieder entlassen haben. Und die hatten dann aus der Situation, bevor Mohammed erschossen worden ist, berichtet, dass sie dort selbst in der Einrichtung waren und zwar meistens drin, auf andere Jugendliche beruhigend eingewirkt haben. Die beiden ZeugInnen, die Mitarbeiterinnen der Einrichtung, haben aus der Situation selbst berichtet, bevor Mohammed erschossen worden ist, dass sie die meiste Zeit im Innenraum, in dem Wohnzimmer, in den Büroräumen waren und aber die Geschehnisse eben verfolgen konnten. Und dann ging es sehr, sehr viel darum, um die Geschwindigkeit dessen. Und das hatte sie nochmal problematisiert und thematisiert im Prozess. Und das ist meines Erachtens ein sehr, sehr wichtiger Moment gewesen, weil sie zu Recht gesagt hat, dass diese Wahrnehmung von Schnelligkeit, Geschwindigkeit ja höchst subjektiv ist und auch gar nicht klar ist, wer das wie auffasst. Und sie deswegen sehr vorsichtig sein will damit und hatte dann eben gesagt, sie möchte jetzt keinesfalls den Eindruck erwecken, ich gebe das jetzt so in meinen Worten wieder, dass er da jetzt schnell sozusagen auf der Flucht gewesen ist. Und dann hat der Staatsanwalt eingehakt und genau das problematisiert und meinte, sie soll jetzt nicht, sie soll jetzt schon bei dem bleiben, was sie gesehen hat und nicht sozusagen Botschaften vermitteln.
Ja, es ging ja teilweise sehr turbulent her, auch heute zwischen dem Vorsitzenden Richter, der Staatsanwaltschaft, der Nebenklage und den Rechtsanwälten der Angeklagten, die sehr, sehr strittig darüber kommuniziert haben, was jetzt als eine glaubwürdige Aussage gilt und inwiefern auch die Aussagen von zivilen ZeugInnen, nicht etwa von PolizeizeugInnen, von der Berichterstattung auf Social Media, in der Presse, so sich auf Befragungen auswirkt. Bemerkt ihr Unterschiede da drin, wie die Polizei, also jetzt konkret die Angeklagten, und wie die MitarbeiterInnen der Einrichtung über den Einsatz und auch die Aufarbeitung danach so sprechen.
Die erste Zeugin aus der Einrichtung hatte beobachtet, wie schnell es eigentlich ging, sozusagen nachdem die Polizei gerufen worden ist, und hat gesehen oder verfolgt, dass es eigentlich keine großen Versuche gab, auf Mohammed einzuwirken, sprachlich oder mit ihm in Austausch zu kommen, sondern dass eigentlich recht schnell zu den anderen Einsatzmitteln, also sprich Pfefferspray, Taser und Maschinenpistole, ausgewichen wurde. Und das ist natürlich, steht ganz im Gegensatz zu dem, was die Polizei als weiterhin angemessen hält. Also auch diese Angeklagte hat ja gesagt, dass sie sich, sagen wir, nichts vorzuwerfen hat, also auf jeden Fall auch strategisch im Anschluss nicht sich überlegt hätte, was sie hätte anders machen können, außer besser zu zielen. Also dass überhaupt der Einsatz von Pfefferspray stand einfach gar nicht zur Debatte. Und das ja, das ist vielleicht eines der wesentlichen Unterschiede. Auch ist es natürlich, wie Menschen dort vor Gericht sprechen und über den Tag erzählen, eigentlich immer eine sehr, sehr unterschiedliche Wahrnehmung, finde ich. Also inwieweit die Menschen emotional involviert sind in das Geschehen und wie sie Mohammed wahrgenommen haben.
Bei mir selbst ist aufgefallen, dass die Art, wie ich das heute gehört habe, weil ich jetzt von den letzten Prozesstagen so häufig die Schilderung aus Polizeiperspektive gehört habe, ist mir sehr doll aufgefallen, dass jetzt zum ersten Mal, und ich habe jetzt das wirklich häufig von den ganzen ZeugInnen und eben den Aussagen der Angeklagten selbst, häufig neu erzählt bekommen, was ist eigentlich passiert. Und zum ersten Mal, oder zumindest am effektivsten hat es mich heute so berührt, als eben die Sozialarbeiterin, also die Mitarbeiterin der Einrichtung, ausgesagt hat. Und da habe ich nochmal, ist mir nochmal selber bewusst geworden, also als ich gemerkt habe, dass mich das gerade emotional berührt, wie kühl die Polizei darüber berichtet, wie sachlich, wie so, wie sagt man, technisch fast schon. Also einfach nur ein Ablauf, dann passiert das und dann passiert das und dann machen wir das so. Und dieses, dass es da um den Menschen geht, wie brutal der behandelt wurde, allein schon, ich hoffe, das darf ich im Radio sagen, dass erzählt wurde, wie viel Blut zu sehen war, wurde, glaube ich, heute zumindest zum ersten Mal erwähnt, dass ich dabei war. Und das fand ich ja dann doch einen sehr großen Unterschied jetzt, dass die Erzählung nicht nur ist, unterschiedlich ist, weil sie es von einer anderen Perspektive gesehen hat, also rein räumlich, sondern einfach, worauf liegt eigentlich der Fokus hier?
Ich möchte noch einmal darauf zurückkommen, was heute im Prozess mehrfach sozusagen durchgeschienen hat oder angeklungen oder mehr oder weniger ganz konkret gesagt worden ist von Staatsanwaltschaft und dann auch in dieser Prozesserklärung. Das scheint hier so zu um ideologische Fragen zu gehen in diesen Prozessen. Das stimmt halt nicht, sondern es geht tatsächlich darum, um wer eigentlich die Deutungshoheit über das damalige Geschehen hat und um Erinnerungen und wem zugehört wird und wer nicht. Und wenn das sozusagen thematisiert wird oder angezweifelt wird, wie das hier bei der kritischen Prozessbeobachtung richtigerweise der Fall ist, dann ist das durchaus wichtig und kann nicht als ideologisch verblendet oder sowas weggewischt werden. Und es wird dabei ja total verschwiegen, dass Polizeigewerkschaften, Polizei halt durch alles, was sie macht, natürlich die Deutungshoheit hat und dass es ganz wichtig ist, die auch in Zweifel zu ziehen und genau nachzufragen, was ist eigentlich genau vor Ort passiert und sich eben nicht davon blenden zu lassen, dass Polizei oder Angeklagte einfach sagen, ja, das war jetzt, wir haben alles richtig gemacht.
Britta vom Grundrechtekomitee verweist auf die Prozesserklärung der Verteidigung, die direkt die kritische Dokumentation dieses Prozesses angreift.
Ich weiß nicht, ob wir noch darauf zu sprechen kommen, dass es ja heute noch eine Prozesserklärung gegeben hat, ganz am Ende von der Verteidigung von der Angeklagten, die heute ausgesagt hat. Und dort wurde eigentlich die erste Zeugin sehr in Zweifel gezogen, delegitimiert in ihren Wahrnehmungen und sich sehr stark auch noch auf den Kommentar der Staatsanwaltschaft vorher bezogen. Dort hieß es ja eigentlich auch schon, dass sie nur das sagen soll, was sie selbst gesehen hat, als hätte sie das nicht getan. Also aus meiner Wahrnehmung gab es gar nicht so viele Anlässe, das zu bezweifeln, sondern das waren ja tatsächlich Formulierungsfragen, auf die dann aber gar nicht tiefer eingegangen wurde. Und das hat dann die Verteidigung nochmal sehr stark vertieft und ja eher nochmal gesagt, Naja, eigentlich würde ich sagen, stark auf die kritische Prozessbeobachtung als Ganzes sich fokussiert und angegriffen, um nochmal eigentlich eher so in Zweifel gezogen, als wäre alles tatsächlich nur ideologisch verbrämt, wenn wir hier tödliche Polizeigewalt kritisieren und auch Dinge in Zweifel ziehen und Nachfragen, kritische Nachfragen stellen und auch den Kopfgeist der Polizei kritisieren. Und das war schon sehr deutlich, dass das offensichtlich auch ein großes Problem für die Verteidigung zu sein scheint, dass es durchaus eine große, breite, kritische Öffentlichkeit und Berichterstattung auch gibt zu dem Prozess.
Wir hören jetzt die Perspektive von Alex aus dem Sulikreis Mohammed auf die wichtigsten Eindrücke dieses 14. Prozesstags.
Beim Berichten über den heutigen 14. Verhandlungstag will ich gar nicht so viele Worte verlieren über die Einlassung der vierten von fünf Angeklagten, darüber nur ein paar Stichworte sagen. Zum einen ist bekannt geworden, dass Janine Denise B. seit September 2022 die Stelle gewechselt hat und jetzt bei der Führungsstelle arbeitet. Es gab zwei Aspekte ihrer Einlassung, die ganz spannend waren. Zum einen sagte sie über das Pfefferspray, das sie ja bedient hat und sozusagen damit auch die Initialzündung eigentlich für die Verwandlung dieser statischen in eine dynamische Lage gegeben hat, dass das Pfefferspray auch in der Ausbildung freiwilligerweise getestet werden konnte und beschreibt, dass die normale Reaktion auf Pfefferspray sei, dass man versucht, aus der Situation rauszukommen. Also genau das, was Mohammed ja auch gemacht hat. Das zeigt für uns einmal mehr, dass eigentlich die Polizei beim Einsatz eine ja völlig alternativlose Situation für Mohammed geschaffen hat. Und auch in der Schnelligkeit, die immer wieder auch heute betont wurde, des Einsatzes, eigentlich eine Eile, die überhaupt nicht notwendig war in der Situation, in der Mohammed seit geraumer Zeit ganz ruhig und bewegungslos war und wirklich kein Anlass bestand zu glauben, dass sich daran jetzt demnächst was ändern würde. Auch diese Sackgassensituation eigentlich zusätzlich eskaliert hat und das eigentlich das Ergebnis jetzt nach der Aussage der Polizistin heute auch absehbar gewesen sein konnte. Die zweite spannende Sache an ihrer Aussage, fand ich, war, dass in Bezug auf Reue oder Selbstkritik, in Bezug auf den Einsatz, der einzige Schnipsel, den wir heute bekommen haben, und das auch ein bisschen ähnlich wie der Schütze der Maschinenpistole, der beim letzten Verhandlungstag ausgesagt hat. Sie sagte, das Einzige, was sie sich immer wieder fragen würde, wenn sie darüber nachdenkt, wäre, dass sie vielleicht doch besser hätte zielen können und treffen können mit dem Pfeffer und dann ja vielleicht diese intendierte Wirkung des Pfeffersprays, nämlich dass man mit das Messer fallen lässt und die Hände benutzt, um seine Augen zu reiben, hätte funktionieren können. Ganz ähnlich wie der Schütze eigentlich beim letzten Termin gesagt hat, man ist bei der Maschinenpistole froh, wenn man überhaupt trifft. Ich glaube, das geht nochmal eigentlich an den Kern polizeilicher Gewaltausübung, dass es ja nämlich völlig normal und intendiert ist, auch mit Zwangsmitteln zu treffen, zu schädigen, Körper zu verletzen. Vielmehr will ich eigentlich betonen, was heute die beiden SozialarbeiterInnen aus der Jugendhilfeeinrichtung erzählt haben, woran sich auch für mich nochmal ein sehr starker Wechsel im Sprechen über den Einsatz gezeigt hat. Und zwar haben beide Sozialarbeiterinnen ihre Aussage damit angefangen, Mohammed als Person und ihre Erfahrungen in der kurzen Zeit mit ihm zu erzählen. Die erste Zeugin hat zum Beispiel auf die Frage des Richters, ob das dann eher besondere oder schwierige Jugendliche seien, die da in der Einrichtung untergebracht werden, gesagt, ich finde, wir haben ganz tolle Jugendliche. Und auch das finde ich schon mal eine ganz deutliche Fokusverschiebung oder ein ganz anderes Menschenbild, was sich da zeigt. Sie erzählte, dass sie Mohammed zwar kurz kannte, es aber einen gemeinsamen Ausflug gegeben hat, man sich mit Händen und Füßen verständigt hätte, Mohammed zu Beginn der Zeit gut drauf gewesen wäre, nur ein bisschen zurückgezogen. Und die zweite Mitarbeiterin ergänzte dann diesen Bericht damit, dass sie noch erzählte, dass Mohammed bei dem Ausflug in einen Trampolinpark noch auf der Slackline unterwegs gewesen wäre und in dieser ein bisschen zurückgezogenen Stimmung vielleicht zu Hause in der Jugendeinrichtung oft mit einer Musikbox so ein bisschen für sich im Garten der Einrichtung gesessen und Musik gehört hätte. Das sind natürlich für uns total schöne und wertvolle Einblicke nochmal darin, wie seine Tage in Dortmund so gewesen sind. Auch spannend war, dass beide Zeugin, beide Mitarbeiterinnen eine sehr klare politische Einordnung oder auch eine Einordnung der psychischen Situation von Mohammed getroffen haben und gesagt haben, dass er sich dann zu Ende der Zeit in der Jugendhilfeeinrichtung doch deutlich depressiv verhalten hätte und wahrscheinlich eine posttraumatische Belastungsstörung hätte, die die beiden auch ganz klar in den Kontext seiner traumatisierenden Fluchterfahrung gesetzt haben. Zum Beispiel wurde auch gesagt, dass er auch schon körperliche Verletzungen hatten, auf die sie als Mitarbeiterinnen hingewiesen wurden, und das recht klar war, dass er psychisch, aber auch körperlich eine sehr schlimme Flucht hinter sich hatte. Eine der Mitarbeiterinnen sagte dann, für uns ist das eine recht typische Situation für Menschen, gerade junge Menschen mit Fluchterfahrung, und das sei, Zitat, nicht immer ein schönes Leben. Sie hat auch gesagt, dass Mohammed ja unbedingt zu uns nach Dortmund wollte, weinte dabei und sagte, dass das ja auch viel damit zu tun hatte, dass er so großer BVB-Fan war. Als es dann um Mohammeds Aufsuchen erst der Polizei und dann der LWL-Klinik ging, betonte die Mitarbeiterin nochmal, das schafft nicht jeder Jugendliche, sich selbst zu melden, sich selbst Hilfe zu suchen, aber er hat es geschafft. Und hat eigentlich nochmal klar gemacht, dass er sehr, sehr eigeninitiativ in der Situation, in der er in einer psychischen Krise nahe oder schon in einer psychischen Krise war, sich eigentlich Hilfe gesucht hat und ihm sicher auch hätte geholfen werden können oder besser geholfen werden können. Es ging dann auch ein bisschen um die mediale Berichterstattung und sozusagen eine große Vorsicht auch der einen Zeugin darüber, dass ihre Aussagen richtig verstanden werden, mit einer großen Klarheit über die Berichterstattung, die die Zeugin auch als ausländerfeindlich eingeordnet hat und eben ein Versuch, ihre Berichterstattung über die Person realitätsgetreu anders abzubilden. Im starken Kontrast zu den schönen Erfahrungen, die von denen aus Mohammeds ersten Tagen in der Einrichtung berichtet wurden, stehen die Berichte von der Beobachtung des Einsatzes, den beide heutige Zeugin in großen Teilen mit eigenen Augen und auch aus einiger Nähe gesehen haben. Die erste Zeugin hat sehr deutlich gesehen, wie Mohammed zu Boden ging und fixiert wurde, hat den Einsatzleiter Thorsten H. benannt dafür, dass er nachgetreten habe. Das will auch die zweite Zeugin gesehen haben und hat dann noch berichtet, wie sie Mohammed mit schlaffen Gliedern auf dem Bauch liegend gesehen hat und erst dachte, dass er sich den Kopf aufgeschlagen hätte, weil er so stark geblutet hatte. Und auch dann, als er beim Transport in den Rettungswagen mit einem Tuch bedeckt war, das Tuch sich sofort mit Blut eingefärbt hatte. Das ist für uns nochmal auch ein recht deutlicher Kontrast zu den Aussagen sowohl von RettungsdienstlerInnen als auch der Polizei, die ja kaum äußerliche Verletzungen gesehen haben wollen und sich ja alle vor Gericht überrascht darüber gaben, dass Mohammed dann im Krankenhaus für tot erklärt wurde. Deswegen sind diese heutigen Aussagen beide für uns extrem wertvolle Aussagen von zwei Augenzeuginnen, die nochmal aus eigener Perspektive von ihren Beobachtungen des Einsatzes berichten konnten. Und ich glaube, unterm Strich steht für mich jetzt auch gerade im Kontrast der Aussage einer Polizistin und der Aussage von zwei Sozialarbeiterinnen ganz deutlich das verschiedene Denken und Sprechen über einen Polizeieinsatz im Vordergrund und auch ein grundsätzliches Menschenbild oder eine Empathie, die jetzt bei diesen beiden Sozialarbeiterinnen nochmal total wichtig auch vor Gericht war. Und glaube ich, eine gute Intervention auch in diesen Raum des Gerichts ist, in dem ja sonst nicht so viel Platz ist für Perspektiven auf den Menschen Mohammed und sein Leben auch und sein kurzes Leben hier in Dortmund.
Wir haben im Rahmen unserer Dokumentation dieses Prozesses mehrfach einen Blick nach Mannheim geworfen, wo etwa zeitgleich ein Prozess in einem Fall tödlicher Polizeigewalt zu Beginn des Jahres begonnen hatte. Das Urteil in diesem Prozess fiel im März. Die Familie von Ante wird gegen dieses Urteil versuchen, in Revision zu gehen. Ante P.'s Tod vom 2. Mai 2022 durch Polizeigewalt hat bislang keine gerechte Aufarbeitung erfahren. Am 23. Dezember 2023 ist wieder ein Mensch durch Polizeigewalt in Mannheim gestorben. Auch für Ertekin hat es keine Gerechtigkeit gegeben. Die Staatsanwaltschaft hat kürzlich entschieden, das Verfahren einzustellen. Die Angehörigen von Ante und Ertekin kämpfen, wie viele andere, für Anerkennung und Gerechtigkeit. Nun ist wieder ein Mensch in Mannheim gestorben. Doch dieses Mal ist alles anders. Die ganze Republik redet darüber. Der Marktplatz, auf dem Ante P. das Leben verlor, soll nach Ruven benannt werden. Der sogenannte Messerangriff von Mannheim vom 31. Mai ist jetzt schon in die bundesdeutsche Gedenkkultur eingeschrieben. Denn das Ereignis wirkt wie ein Brennglas unserer politischen Verhältnisse und überschreibt alle erinnerungspolitischen Widerstandskämpfe jäh. Jahrelang haben sich Angehörige und Unterstützer in mühevoll versucht, Gehör zu verschaffen und drohen nun doch stumm zu werden. Wir hören im Folgenden einen Kommentar aus unserer Redaktion, der in der direkten politischen Reaktion auf die Umstände dieses Ereignisses reagiert. Danach kommt Justine Baker zu Wort. Justine Baker kämpft für Anerkennung und Gerechtigkeit in Gedenken an ihren am 13. August 2020 durch die Amsterdamer Polizei getöteten 23-jährigen Sohn Sammy Baker.
Kommentar zu dem Gedenken der Polizei in den sozialen Medien anlässlich des ermordeten Polizisten in Mannheim und dem medialen Umgang damit. Und am 31. Mai 2024 fand in Mannheim eine Veranstaltung des islamfeindlichen Vereins Bürgerbewegung Pax Europa mit dem rassistischen Hetzer Michael Stürzenberger statt. Ein 25-jähriger Mann griff diese Veranstaltung mit einem Messer bewaffnet an und verletzte 6 Menschen mit diesem, darunter einen 29-jährigen Polizisten, der an seinen Verletzungen starb. Die Tat wurde auf Video aufgenommen, ging im Netz und in den sozialen Medien viral. Und jetzt, nachdem bekannt wurde, dass der Polizist seinen Verletzungen erlegen ist, beginnt die Zeit des Trauerns und des medialen Ausschlachtens. Um das klar zu sagen, der tragische Tod des Beamten ist sinnlos und wir wünschen den Angehörigen viel Kraft. Wir möchten an dieser Stelle jedoch auf etwas anderes schauen. Im Netz kursiert der von der Polizei ins Leben gerufene Hashtag »Einer von uns«, mit welchem PolizistInnen verschiedener Polizeistellen ihrer Trauer um den Kollegen oft mit Foto und Uniform Ausdruck verleihen. Und da ein Hashtag eben funktioniert, wie ein Hashtag funktioniert, kann sich jeder, der will, da dranhängen. Wie zum Beispiel die CSU, der Deutsche Feuerwehrverband, Einzelpersonen, ein Hashtag eben. Und mal ehrlich, der Typ hat dem Polizisten eine Klinge von hinten in den Hals gerammt. Ich war ebenfalls schockiert und finde das ekelhaft, aber bin ich dann jetzt einer von euch? Die Bild-Zeitung schreibt: Trauer um den Polizisten in Mannheim. Ruven hat es nicht geschafft. Und die Tageszeitung: Ruven L. starb für das Recht. Der Tod des Mannheimer Polizisten. Inzwischen ist der Täter identifiziert. Es handelt sich um Suleiman A. Wir haben es nun also mit Vornamen zu tun. Und der Hashtag einer von uns findet seine zwangsläufige Abwandlung. Hashtag keiner von uns. Damit ist der Täter gemeint. Inzwischen ist klar, dass dieser afghanischer Abstammung ist. Und er ist Islamist. Ein Extremist also, der mit seinem identitären Fanatismus sicherlich ganz gut zu Stürzenberger selbst passen würde. Afghane und Islamist. Ein gefundenes Fressen für die AfD mit ihren sinkenden Umfragewerten. Und auf dem Ticket der Bestürzung über die Tat kann nun jeder dazusteigen, der halt Ausländer und Muslime, naja, nicht ganz so super findet. Und Stürzenberger? Der Rassist liegt im Krankenhaus und wird in den Medien zum Islamkritiker aufgewertet. Er sendet Grüße über Facebook und Bild-Zeitung. Er, Zitat, trauert um den getöteten Helden. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Polizeikollegen, die sich immer auf ihn verlassen konnten, wie berichtet wird. Auch in Mannheim tat er am Freitag sein Bestes. Kurze Zeit später wendet sich Dieter Nuhr an sein ARD-Publikum, ob Messertäter nicht vielleicht besser eingeschläfert werden sollten. Das Publikum lacht. Und im Blätterwald raschelt es weiter. Der ermordete Polizist war, das ist inzwischen bekannt, Organspender und Express schreibt:
Ermordeter Polizist Ruven L. Selbst im Tod spendete er noch Leben.
Einer von uns. Die Menschen, die in und durch Polizeieinsätze gestorben sind, schreiben nichts. Ihren FreundInnen und Angehörigen fällt es schwer, sich in diesem Trauerzug einzugliedern. Dabei kennen sie das Gefühl, einen geliebten Menschen plötzlich durch Gewalt verloren zu haben, nur zu gut. Es ist vielleicht dieses exklusive Wir hier dieser Gesellschaft, das ja auch ein Diese da in sich trägt, dem sie nicht vertrauen. Denn diese da wurden in Dessau von der Polizei verbrannt, in Dortmund erschossen. Keine von euch. Aber davon wird weniger zu lesen sein, denn auf dem Allgemeinplatz der Ablehnung furchtbarer Gewalt, auf dem es so leicht ist, sich widerspruchsfrei zu versammeln, steht nun ein Andachtsort, in dem sich Rassismus und die ein oder andere Erhöhung irgendwelcher Polizeibefugnisse die Klinke in die Hand geben. Gegenwehr erwünscht.
Wir hören jetzt das Statement von Justine Baker, die für Gerechtigkeit für ihren von der Polizei getöteten Sohn Sammy Baker kämpft.
Die Tat am 31. Mai 2024 in Mannheim und die Auswirkungen auf Angehörige von Opfern von Polizeigewalt. Als Mutter eines Opfers von Polizeigewalt, Sammy Baker, möchte ich kurz schildern, wie sich die Messerattacke des Islamisten am 31. Mai 2024 auf den jungen Polizisten Ruven L. in Mannheim auf mich ausgewirkt hat. Diese Tat hat uns, Justice for Sammy, sehr betroffen gemacht und wir können sehr mit der Familie von Ruven L. mitfühlen. Wir sprechen aber auch im Sinne der Angehörigen von Ante P., der an genau diesem Marktplatz in Mannheim am 2. Mai 2022 von zwei jungen Polizisten getötet wurde. Wir stehen in Kontakt mit weiteren Angehörigen. Wir wissen genau, wie es der Familie jetzt geht. Der Schock, der Schmerz und das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Es tut uns allen leid. Jedoch schmerzt es uns Angehörige von Opfern von Polizeigewalt, welch nationale Trauer und Heldenverehrung in den kommenden Tagen eingetreten ist. Die Polizeifamilie, wie sie sich selber nennen, startet eine GoFundMe-Aktion und bekommt Spenden in wenigen Tagen von über 500.000 Euro. Stand 7. Juni 2024 570.649 Euro. Die Außenministerin Annalena Baerbock posaunt hinaus: Nicht zuletzt schulden wir es den Opfern, dass die Täter für ihre Strafe im Gefängnis büßen. Die ganze Nation schickt in Social Media Beileidsbekundungen. Es wird überlegt, den Marktplatz in Mannheim nach dem getöteten Polizisten zu benennen. Schauen wir uns mal die andere Seite der Medaille an. Stellen wir uns einfach mal vor, dass genau solche Aktionen für Ante P., der durch Schläge von Polizisten stirbt, oder für Mohamed Lamine Dramé oder unseren Sohn Sammy, beide von Polizisten erschossen, oder für Ertekin, der in Mannheim am 23.12.23 von Polizisten als Zielscheibe benutzt wurde, vor den Augen seiner Familie eintreffen. Stellen wir uns die nationale Trauer und immense Spendenbereitschaft des Volkes für die Angehörigen von eben dieser brutalen Polizeigewalt vor. Und ein Innenminister, der vehement sagt, dass die Täter bestraft werden müssten. Ein Oberbürgermeister, der sich für die Umbenennung des Marktplatzes nach Ante P. einsetzt. Was stimmt hier nicht? Genau, die Realität. Es wird unterschieden zwischen Polizeimenschen und ZivilistInnen. Menschen in psychischen Ausnahmesituationen, das heißt alle oben erwähnten Opfer, erfahren noch weniger Anerkennung in der Mitte der Gesellschaft. Es ist, als ob Menschen in verschiedene Klassen eingeteilt würden. Und das tut weh. Das versetzt mir als Angehörige einen Stich ins Herz. Als ob unsere Liebsten weniger wert wären. Übrigens, zum Gerechtigkeitsempfinden besagter Politikerin, bei keinem der erwähnten Opfer, und ich nenne hier nur einige der vielen Einzelfälle und bewusst zwei Mannheimer Fälle von Polizeigewalt, eben die Polizei, die momentan glorifiziert wird, ist bisher ein Polizist, eine Polizistin bestraft worden. Lediglich der Mannheimer Polizist Leon J., der Ante P. mit Faustschlägen traktiert hat, hat eine milde Geldstrafe bekommen von 6.000 Euro, wobei die Polizeigewerkschaft 5.000 Euro für ihn gesammelt hat. Und das Geld auch nicht der Familie Antes zugutekommt, sondern an den Staat zurückgeht. Ja, die Polizeifamilie hält eben zusammen und unterstützt auch die Mörder unter ihnen. Und die Gesellschaft? Geht immer noch davon aus, dass PolizistInnen nur das Beste wollen und tun zum Wohle der Menschheit. Und bei Polizeigewalt denkt der Durchschnittsmensch, naja, irgendwas muss er sie ja verbrochen haben, wenn die Polizei so reagiert. Das weiß ich aus vielen unreflektierten Kommentaren auf Social Media, auch zum Mord an meinem Sohn. Es verletzt uns nicht nur, es macht uns wütend, wie unterschiedlich Gewalttaten hier reflektiert werden. Es ist, wie schon George Orwell 1945 in seinem Buch Animal Farm sagte, alle sind gleich, aber manche sind gleicher. Der Fehler liegt im System. Erst wenn es neutrale Beschwerdestellen über die Polizei gibt, neutrale Staatsanwaltschaften, unabhängige Berichterstattung, Statistiken über Polizeieinsätze, bei denen Menschen ums Leben kommen, ein Umdenken zur Deeskalation statt Eskalation bei der Polizei im Umgang mit psychisch Erkrankten, überhaupt ein Problembewusstsein bei der Polizei generell, ja, dann gibt es vielleicht auch ein Umdenken in der Mitte der Gesellschaft. Aber bis dahin bleiben manche gleicher als andere. Da die Familien der Opfer keinerlei staatliche Unterstützung bekommen, sind sie auf Spendengelder angewiesen. Bitte spendet oder teilt es, damit die Familie von Ante P. in Revision gehen kann und endlich Gerechtigkeit erfährt. Bitte spendet oder teilt es, damit die Eltern von Sammy Baker anfallende Anwalts- und Gerichtskosten für das noch laufende Verfahren bezahlen können. Die Opferhilfe in den Niederlanden, der Schadefonds, hat sich auf die Begründung der Staatsanwältin berufen und jegliche Unterstützung verwehrt.
Wir bitten euch, dem Spendenaufruf zu folgen und für die Anwalts- und Gerichtskosten der Angehörigen von Sammy Baker zu spenden. Wir verlinken diese Spendenkampagne, ebenso wie die für Gerechtigkeit für Ante P. und Mohamed Lamine Dramé, in unserem Beitragstext. Wir bedanken uns bei allen Menschen, die mit uns heute gesprochen haben und tatkräftig den Prozess begleiten, die Brüder Sidi und Lassana unterstützen in ihrem Kampf um Gerechtigkeit für Mohammed. Wir senden solidarische Grüße an die Familien Dramé, an die Familie von Sammy Baker, an die Familie von Ante P. Wir sind an eurer Seite. No justice, no peace.